Über 200 Milliarden Euro neue Schulden will die deutsche Bundesregierung im kommenden Jahr aufnehmen. Welche Probleme damit verbunden sind und wofür das Geld tatsächlich verwendet wird, darüber spreche ich heute mit Benjamin Mudlack. Er ist gelernter Bankkaufmann und diplomierter Wirtschaftsinformatiker. Ich begrüße Sie, Herr Mudlack. Freut mich, Sie heute wieder als Gast zu haben.
Danke für die Einladung. Grüße zurück.
Herr Mudlack, mindestens 100 Milliarden Euro will die deutsche Bundesregierung nach eigenen Angaben für Verteidigung ausgeben. Vom deutschen Militär dürfte jedoch nur ein Teil davon profitieren. Während die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen zuletzt deutlich einbrachen, wurde jetzt bekannt, dass Deutschland 50.000 Drohnen für die Ukraine finanziert. Werden hier deutsche Steuergelder sinnvoll eingesetzt?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Zunächst die Bundesregierung, also sind da konkrete Menschen, die dahinter stehen, die tätigen natürlich keine Ausgaben im ursprünglichen Sinne, sondern andere Menschen werden unter Gewaltandrohung und im Rahmen feindlicher Handlungen dazu gezwungen zu zahlen. Sie werden also über Steuern und Co. zu Ader gesetzt. Und sinnvoll eingesetzte Mittel sind das natürlich nicht. Sinnvoll eingesetzt werden Mittel und Ressourcen nämlich nur dann, wenn Menschen auch freiwillig und auf Basis von marktwirtschaftlichen Preissystemen miteinander interagieren und austauschen. Und davon kann hier beileibe nicht die Rede sein. Ja, die Menschen werden gezwungen und es handelt sich eben auch nicht um Investitionen, sondern das sind konsumtive Ausgaben, ja, also die den Wohlstand der Menschen mindern und die potenziell noch Menschen umbringen. Das ist extrem traurig und Ressourcen zerstören. Ja, und Rüstungsgüter, das vergessen auch viele, ziehen natürlich dann im Nachgang auch einen Rattenschwanz an Folgekosten nach sich. Ja, wenn Sie da Panzer und Co. Lkw kaufen als Bundeswehr, dann folgen auch Instandhaltungsaufwendungen. Also auch das mindert dann den Wohlstand der Menschen. Das vergessen viele. Und jetzt zu den 50.000 Drohnen. Das war ja gestern eine Meldung, die Runde machte. Ich habe mich kürzlich mit dem NATO-General Kujat unterhalten, dem ehemaligen NATO-General. Und er sagte zu mir, oder ich fragte ihn, wann wird man denn zur Kriegspartei? Und dann sagte er, wenn man eine Kriegspartei, die schon aktiv teilnimmt, wenn man die in einen Zustand versetzt, die sie ohne die Hilfe nicht hätte. So, und wenn man jetzt hier 50.000 Kriegsdrohnen, Angriffsdrohnen, da denen zukommen lässt, dann wird man schnell zur Kriegspartei. Und da frage ich mich wirklich, ob das den Menschen bewusst ist und ob es denen bewusst ist, die diese Entscheidung treffen. Die Frage kann jeder für sich selbst beantworten. Ich könnte nur mutmaßen. Und die Frage ist natürlich auch, wenn man zur Kriegspartei wird, das definiert natürlich derjenige da in Moskau oder diejenigen, und da gibt es auch Hardliner, dann wird man sehr schnell zum Kriegsgebiet bzw. zum Kriegsziel. Vor allem dann, wenn hier diese Güter auch produziert werden, ja, dann schlägt es hier ein. Und das ist ein Problem. Und ich stelle fest, dass in persönlichen Gesprächen die Menschen sich diesbezüglich Sorgen machen um ihre Söhne, um ihre Männer. Und ich sehe auch, dass es für diesen Wahnsinn keine Akzeptanz gibt. Also Fazit zu Ihrer Frage. In puncto Aufrüstung fahren wir in eine Sackgasse. Und am Ende dieser Sackgasse steht der totale Staat, die totale Überwachung, die Verarmung der Menschen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Krieg, was ich nicht hoffe.
Aber die Bevölkerung steht absolut nicht dahinter.
Mein Eindruck, das ist ein subjektiver Eindruck meinerseits, wenn ich mit Menschen rede, die kommen doch auf mich zu und sagen, wie siehst du denn das? Und auch in Bezug auf das Finanzsystem, die Verbindung zu der Überschuldung, dass der Krieg die Ausrede und der Gesundbrunnen des Staates werden könnten, das sehen immer mehr Menschen. Und das macht mir tatsächlich Hoffnung, dass die Akzeptanz nicht da ist. Wir wissen aber auch, dass vor 1917 die Akzeptanz in den USA für eine Teilnahme am Ersten Weltkrieg auch nicht vorhanden war. Und dann hat man also in die übelste Trickkiste der Propaganda gegriffen und von abgeschnittenen Kindsköpfen und alles Mögliche, also einen deutschen Hass geschürt. Und wir werden sehen, wie die Propaganda wirkt, ob es diesmal dann wieder in diese Richtung geht, dass man die Menschen dann doch davon überzeugen kann. Aber ich sehe, dass die Leute das nicht mitmachen wollen. Und gerade die jungen Leute, die identifizieren sich ja auch mit dem Land hier nicht mehr, was ich wiederum auch zum Teil nachvollziehen kann, selbstverständlich.
Von den angekündigten Milliarden in Investitionen in die Infrastruktur ist ja bislang wenig zu sehen. Gleichzeitig mehren sich die Gerüchte, Deutschland nutze die dafür vorgesehenen Gelder heimlich zum Kauf italienischer und französischer Staatsanleihen, um diese Länder finanziell zu stützen. Ist an diesen Spekulationen etwas dran?
Ja, also das mit den Anleihen entzieht sich meiner Kenntnis, muss ich sagen. Da möchte ich mich jetzt auch nicht an den Spekulationen beteiligen. Allerdings an der Stelle würde ich mich auch nichts mehr wundern, das muss man dazu sagen. Was jedoch offensichtlich ist und was auch bekannt ist, dass ganz offensichtlich Haushaltslöcher gestopft werden mit diesen sogenannten Sonderschulden. Das ist vollkommen klar. Und man muss sich auch nochmal vor Augen führen, wie das genau beschlossen wurde. Es wurde mit den alten Mehrheiten beschlossen, des abgewählten Parlaments bereits, weil mit den neuen Mehrheiten wäre das nicht mehr möglich gewesen. Also da ist auch eine interessante Auslegung dieser demokratischen Strukturen, die ohnehin fragwürdig sind, wenn man es mit der Freiheit denn ernst nimmt. Und ja, zu den Anleihen, es ist bekannt, dass die EZB südländische Anleihen kauft, deutsche verkauft, um den Risikoaufschlag zu mindern, weil je niedriger der Kurs, desto höher der Zins. Und da hat man natürlich versucht, die italienischen Staatsanleihen und die französischen und vor allem auch die spanischen entsprechend im Zins zu reduzieren, hat also Auffangkäufe gemacht, deutsche verkauft, um diesen Risikoaufschlag zu reduzieren. Das passierte, das ist geschehen bei der EZB. Allerdings, ob die Bundesregierung, da habe ich ein großes Fragezeichen. Es wird auch, da muss man auch ein bisschen aufpassen, es wird viel vermeldet und durchs Dorf getrieben, jede Woche, jeden Tag, jede Sekunde eine neue Sau. Und ich würde mich doch auf das beziehen wollen, was erstens für mich logisch nachvollziehbar ist, auf Basis von Naturgesetzmäßigkeiten und auf Basis von Fakten, die ich tatsächlich auch überprüfen kann. Deswegen, da möchte ich auch so ein bisschen vorwarnen, dass man nicht jeder Sensationsmeldung auf den Leim gehen sollte.
Aber man darf auf der Hut sein, zumindest, ja, denke ich.
Das auf jeden Fall. Und ich sage mal, das ist generell so, dass dieses Euro-Konstrukt mit der zentralen Geldplanstelle, das ist höchst fragwürdig und darüber sprechen wir auch noch.
Die NATO fordert ja nach aktuellen Plänen zusätzliche Investitionen von rund 140 Milliarden Euro. Die Europäische Union sogar 2 Billionen Euro. Einen erheblichen Teil davon soll Deutschland tragen. Kann und wird die Bundesregierung diesen Forderungen überhaupt nachkommen?
Also nochmal ganz klipp und klar, das sind natürlich keine Investitionen, davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Es geht um die große Umverteilung, es geht um große Raubzüge an den Werten der Menschen. Das ist der Punkt. Und Ihre Frage, ob die Bundesregierung dieser Forderung nachkommt, das ist eben auch die Frage, wie lange die Menschen all das akzeptieren. Das hatten wir gerade schon besprochen. Ja, wie lange sie also diese Bewirtschaftungsmaßnahmen über sich ergehen lassen. Und meine Auffassung ist, dass diese Akzeptanz schwindet, weil es im Portemonnaie auch enger wird. Und je mehr man diese Deindustrialisierung in Deutschland, je mehr das fortschreitet, desto schwieriger wird es natürlich auch monetär. Und desto mehr kommt die Schuldentragfähigkeit Deutschlands in die Bredouille. Und dann ist irgendwann der Deckel drauf und höhere Steuern. Man versucht es zwar, er lässt immer neue Steuern, erfindet neue Steuern, aber da ist irgendwann der Deckel erreicht und die Akzeptanz der Menschen schwindet zunehmend. Insofern werden sie es wahrscheinlich versuchen, es durchzuziehen, aber ich glaube, die Luft wird immer und immer dünner, weil die Überschuldungssituation sich immer deutlicher zuspitzt, nach meiner Auffassung.
Während die EU immer höhere Beiträge von Nettozahlern wie Deutschland und Österreich verlangt, weigern sich Ursula von der Leyen und die EU-Kommission nach Angaben von Kritikern, dem Parlament Rechenschaft darüber abzulegen, wie viel der Hilfsgelder für Gaza tatsächlich dort angekommen sind. Was hat Brüssel da zu verbergen?
Aus meiner Sicht hat jeder Mensch oder jede Personengruppe, die sich nicht aus freiwilligen Zahlungen finanziert, sondern durch Zwang und Gewalt, etwas zu verbergen. Das ist meine Auffassung. Und die Intransparenz spricht hier natürlich Bände. Das muss man ganz klar sagen. Mir fehlen natürlich die Mittel, also ich habe keine Geheimdienstkontakte, kann also nicht überprüfen, wo diese Gelder landen. Ich stelle mir natürlich große Fragen, ob sich da Leute hinterrücks dann bereichern. Und da sind ja schon diverse Dinge auch im Ukraine-Kontext aufgetaucht. Also ich denke, da braucht man nicht viel spekulieren, sondern einfach die Augen aufmachen. Und ich möchte das nochmal einordnen. Alles, was nicht über Preissysteme und nicht über Marktmechanismen Zuteilung findet, das öffnet der Korruption und der Beraubung Tür und Tor. Das ist aus meiner Sicht offensichtlich und wir sehen das ja auch, dass diese Dinge reüssieren und also wirklich fröhlich Urständ feiern. Und ja, deswegen plädiere ich natürlich auch für ein Ende dieser Zwangssysteme und für eine absolute Wahlfreiheit in sämtlichen Märkten der Menschheit. Das ist wichtig. Die Frage, die kann man sich ja mal stellen, wäre es möglich, all diese Mittel so umzuverteilen, wenn die Menschen freiwillig dafür bezahlen könnten, wenn sie also die Wahl hätten? Und da kann man, das ist eine rein rhetorische Frage, natürlich wäre das nicht der Fall. Dann wäre der Deckel eben drauf. Und da müssen wir hinkommen. Und wahrscheinlich muss dieser Wahnsinn einfach noch viel, viel offensichtlicher werden. Der Schnee muss schmilzen, dass man eben sieht, was an Unappetitlichkeiten darunter liegt. Und in diesem Zustand befinden wir uns derzeit, dass eben immer mehr Menschen das hinterfragen und sagen, das kann so nicht angehen.
Deutschlands Rolle als Zahlmeister Europas hat zuletzt einen Dämpfer erhalten. Erstmals fand Berlin für rund 35% einer neuen Anleihe keine neuen Käufer. Was sagt das über die allgemeine Lage an den Finanzmärkten und insbesondere über Deutschlands Finanzlage aus?
Ja, nun, das Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit, das schwindet zunehmend auch infolge der Deindustrialisierung, infolge des Wirtschaftsabschwungs. Und für derartig große Positionen, muss man auch sagen, gibt es gar keinen Markt. Ja, da gibt es keine Käufer. Die Zahlen sind schlichtweg zu groß. Allerdings muss man auch sagen, dass der Staat oder staatliche Akteure hier auch mit gezinkten Karten spielen. Ja, das werden ja Pensionskassen etc., die werden dazu gezwungen, diese Staatspapiere zu kaufen. Das heißt, die haben sich über Jahrzehnte eigentlich immer ihren Markt geschaffen, indem sie Gesetze erlassen haben, dass Pensionskassen gewissen Anteil an Staatsanleihen halten müssen. Das funktioniert so jetzt nicht mehr. Und wir wissen das, über Umwege landen eine Vielzahl der Papiere in der Bilanz der EZB. Das ist die sogenannte monetäre Staatsfinanzierung, die allerdings den Umweg dann nimmt über ein Finanzhaus, das dann erst kauft und dann weiter an die EZB verkauft. So ist es dann noch rechtlich haltbar auf Basis der rechtlichen Dimensionen, die heute hier so definiert werden, wie man das eben für richtig erachtet. Und das ist natürlich, wenn man sauber hinschaut, gegen das Mandat der EZB. Aber vor allem, und das sollte aus meiner Sicht den Menschen bewusst sein, das habe ich auch schon anklingen lassen, ist die Existenz einer zentralen Geldplanstelle überhaupt nicht mit freiheitlich-marktwirtschaftlichen Strukturen in Einklang zu bringen. Und das ist der entscheidende Punkt, weil der Verschuldung wäre viel, viel schneller Einhalt geboten, wenn es sich hier um freie Märkte handeln würde und wenn es nicht so wäre, dass die EZB als Länder auf Last Resort immer wieder kaufen würde und die Kurse dann hochkauft, damit die Zinsen niedrig bleiben. Es ist also eine Geldplanwirtschaft und das sollte ein Ende finden.
Die Zahl der Firmeninsolvenzen stieg in Deutschland mit mehr als 2000 Fällen allein im April auf den höchsten Stand seit 20 Jahren. Vor allem mittelständische Unternehmen leiden unter Liquiditätsproblemen und erhalten nur noch schwer Kredite. Welche Rolle spielen dabei die Banken?
Die Banken spielen natürlich vielfach eine unrühmliche Rolle. Und lassen Sie mich einen kleinen Ausflug machen. Ich habe einen befreundeten Unternehmer, der anlässlich der Zeit, als Zwangsmaßnahmen mit Corona begründet wurden, in die Bredouille geriet und er hat damals eine Tilgungsaussetzung bei seiner Bank erwirken wollen, ist also dort in die Verhandlungen gegangen und er wurde enttäuscht. Also man hat seinem Bitten, seinem Gesuch ist man nicht nachgekommen. Und diese Liquidität, die fehlt ihm natürlich heute, wo es wieder krankt. Ja, aber und das gehört auch zur vollen Wahrheit dazu, ist natürlich überhaupt nicht fair, alles auf die Banken abzuschieben, dass die hier die komplette Schuld an der aktuellen Misere halten würden oder tragen würden. Denn wir haben eine Vielzahl an Unternehmen, die nur am Leben gehalten wurden aufgrund der niedrigen Zinsen. Da wurde einiges aufgestaut und das entlädt sich gerade. Dazu der politische Interventionismus, Stichwort Energiekrise, auch das Zinsdiktat der EZB führen dazu, dass es zu Pleiten kommt. Ja, die EZB hat nach Herbst 2022 die Zinsen von 0 auf 4,5% hoch katapultiert. Ja, also einen Umstand, der in marktwirtschaftlichen Strukturen gar nicht möglich wäre. Und wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben mit hohen Kreditlinien und Sie haben innerhalb von einem Jahr die Kalkulation so anzupassen, dass der Zins von 0 auf 4,5 gestiegen ist, dass die Kapitalkosten also dermartig steigen, dann funktioniert Ihr Geschäftsmodell natürlich nicht mehr. Und das haben wir in vielen Bereichen, die kapitalintensiv sind, ob das Bauträgergeschäft ist oder sonst wo. Und das führt natürlich dazu. Also es ist ein Sammelsurium an Themen. Die Banken spielen eine Rolle, aber auch die Geldplanwirtschaft spielt eine Rolle. Der Interventionismus im Allgemeinen spielt eine Rolle. Und natürlich auch das Lohnpreisdiktat, das hier in Deutschland herrscht, das man Mindestlohn nennt. Normalerweise wäre es eben so, dass die Löhne parallel zu den Produktivitätsfortschritten steigen, dass die Mitarbeiter also an den Produktivitätsfortschritten teilhaben. Aber in Deutschland ist es so, dass es eine Kaste gibt, die durch neue Gesetze die Löhne ansteigen lässt. Und so steigen die Löhne deutlich schneller als die Produktivität. Die Produktivität steigt nämlich gar nicht mehr, aber die Arbeitskosten steigen. Und wenn die Lohnstückkosten eben deutlicher steigen als die Produktivität, dann kostet das Arbeitsplätze und Unternehmen. Und das erleben wir gerade. Es sind viele Dinge und ich könnte da noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber entscheidend ist für mich nochmal zu sagen, dass auch hier der Eingriff des Lohnpreisdiktates ein großer Faktor ist.
Die Banken haben ja zuletzt auch unabhängig vom Ukraine-Krieg gute Geschäfte gemacht. So gab die Finanzaufsicht BaFin bekannt, dass 73 deutsche Geldinstitute an sogenannten Cum-Ex-Geschäften beteiligt waren, also an umstrittenen Aktiendeals rund um Dividenden. Gleichzeitig werden Bankkunden teilweise wie potenzielle Straftäter behandelt. Wie passt das zusammen?
Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen und man sollte sich vielleicht mal vor Augen führen, was der Staat genau ist. Nach einer Definition von Murray N. Rothbard, ein Schüler Ludwig von Mises, ist der Staat der territoriale Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht auf seinem Hoheitsgebiet. So, und da sehen Sie, wenn wir beiden uns streiten, dann gibt es einen Richter, der vom Staat gestellt wird. Da können wir vielleicht davon ausgehen, dass er sich die Verträge anschaut und schaut, ob Herr Rieger im Recht ist oder meine Wenigkeit. So, wenn Sie jetzt aber mit dem Staat in Streitigkeiten geraten, dann stellt der Staat die Staatsanwälte und auch die Richter. Es ist also ein Interessenskonflikt. Und auch hier in der Cum-Ex-Causa sehen wir sehr, sehr deutlich, dass staatliche Akteure dort beteiligt sind. Ich möchte keine Namen nennen, aber in Hamburg soll es da einen Fall gegeben haben mit der Warburg Bank, wo ein hoher Angestellter der Menschen eigentlich dort eine unrühmliche Figur abgegeben hat. So, das heißt, das gehört alles zusammen. Ich bringe gerne die These von der Milliardärsplanwirtschaft, in der wir da leben. Und man versucht halt, die Menschen in irgendeiner Art und Weise zur Ader zu lassen. Das passiert halt auch hier. Und man kann nicht davon ausgehen, dass das verfolgt wird, weil eben auch hohe Funktionsträger dort verstrickt sind. Ja, also wenn die Mafia die Staatsanwälte und Richter stellt, dann wird die Mafia auch nicht mehr verfolgt. Ja, und ob da hier nun Analogien sind oder nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aus meiner Sicht ist das ein Betrug, wie es schlimmer nicht geht. Und ich frage mich ernsthaft, wie diese Menschen noch in den Spiegel schauen können. Nicht nur die Banker, sondern auch diejenigen, die das politisch in irgendeiner Art und Weise mit begleitet haben. Und da gibt es ja auch eine Staatsanwältin, die dann irgendwann die Brocken hingeschmissen hat, weil sie gesagt hat, das bringt alles nichts, das ist eine Riesensauerei, die da läuft. Aber auch das, immer mehr Menschen erkennen den faulen Zauber und an solchen Beispielen wird es immer offensichtlicher, immer mehr Schnee schmilzt und die Unappetitlichkeiten kommen zum Vorschein.
Deutsche Unternehmen fallen ja zunehmend als Steuerzahler aus. Einspringen müssen die Bürger. Während die Bundesregierung Sozialleistungen kürzt, werden zugleich zahlreiche neue oder höhere Steuern diskutiert, etwa auf Alkohol und Tabak, eine Finanztransaktionssteuer, eine Vermögenssteuer oder eine höhere Mehrwertsteuer. Das Portal Tichys Einblick spricht von Staatsraub. Ist diese Bezeichnung aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
Ja, nun, also der Staat oder staatliche Akteure dürfen etwas tun, was wir beide nicht machen können. Ja, sie dürfen einfach den Menschen irgendwas abpressen, ohne dass es eine direkte Gegenleistung gibt. Also insofern Steuern sind Raub. Diese These kann man schon durchaus, die kann man schon durchaus bringen aus meiner Sicht und rechtfertigen. Ich finde es auch interessant, dass Sie von Staatsraub sprechen und ich würde gerne einmal auf die Verelendungstheorie von Marx zu sprechen kommen. Ja, Marx sagte ja damals, die Arbeiterklasse würde in irgendeiner Art und Weise ausgebeutet. Und er stützte sich da auf die Arbeitswerttheorie, dass also der Wert der Arbeit, wenn man das zusammenzählt und dann schaut, was am Markt erlöst wird, dann wäre da eine gewaltige Differenz und das würde eben dafür sprechen, dass die Arbeiter ausgebeutet werden. Man hat aber gemerkt dann im ausgehenden 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert, den Menschen ging es immer besser aufgrund des Kapitalismus. Insofern Marx These strotzt nur so vor logischen Fehlschlüssen und sie identifiziert Marx im Grunde auch als intellektuellen Flachbohrer. Insofern möchte ich ein neues Feld dort aufmachen und einen anderen Klassenkampf darstellen. Und das ist der zwischen dem Nettosteuerzahler, der also produktiv tätig ist, der etwas erwirtschaftet, und dem Nettosteuerkonsumenten. Und der Konsument zehrt eben vom Wohlstand, den andere vorher geschaffen haben, auf produktive Art und Weise, zehrt er ihn auf und er fristet ein parasitäres Dasein. Und das ist das, was hier geschieht. Wir erleben also die totale Kollektivierung und einen systemischen Rassismus, so würde ich das bezeichnen, einen systemischen Rassismus gegen die Nettosteuerproduzenten, gegen die produktiv tätigen Menschen. Und die Kollektivierung dieser Mittel oder dieser produktiv tätigen Menschen, dass sie zur Ader gelassen werden, die geschieht also nicht, wie das früher der Fall war, im Sozialismus über die Kollektivierung der Produktionsmittel, sondern heute macht man es so, dass man ihnen kaum noch etwas lässt aus den laufenden Einkommen. Und das ist das große Problem. Und jetzt geht man eben auch zunehmend an das Ersparte und an das, was Generationen aufgebaut haben. Sprich, man möchte auch an die Erbschaftssteuern. Und was hier geschieht, ist vollkommen offensichtlich. Der Standort Deutschland wird immer unattraktiver, immer mehr Leistungsträger, immer mehr produktiv tätige Menschen verlassen das Land und gehen in Regionen, wo sie besser behandelt und niedriger besteuert werden. Und das ist wirklich etwas, was fatal ist. Und von Staatsraub zu sprechen, ist also nicht übertrieben. Allerdings schreckt so ein Titel vielleicht auch den einen oder anderen ab, der das noch für richtig erachtet, dass man eben Steuern einfach so bezahlt, ohne dass es eine Gegenleistung gibt. Aber auch hier hoffe ich eben, dass das Delta zwischen dem, was man den Menschen erzählt und was sie mit ihren Sinnen wahrnehmen, immer größer wird und dass eben der Schnee schmilzt und die Unappetitlichkeiten zum Vorschein kommen.
Na, man kann ja das System ja nicht endlos weitertreiben. Die Menschen haben irgendwann einmal genug und man sagt ja, wenn der Mittelstand einmal Angst haben muss um seine Existenz, dann liegt Revolution in der Luft.
Ja, das ist so, dass die Leute also immer mehr klagen, nicht nur über die Steuern, sondern auch über die Bürokratie. Also da haben wir schon hohen Konsens, wenn wir das jetzt kritisieren und das wird langsam immer schwieriger. Und auch, dass man da immer neue Steuern erfindet, darüber machen sich die Menschen auch zum Teil schon lustig, weil man das nur noch mit Humor ertragen kann, ganz offensichtlich.
Auch Österreich verzeichnet den höchsten Schuldenstand seiner Geschichte. Gleichzeitig führt die Regierung eine Paketsteuer ein, obwohl Experten sie für europarechtswidrig halten und davon ausgehen, dass sie später zurückerstattet werden muss. Sind die Regierungen inzwischen so dringend auf neue Einnahmen angewiesen, dass ihnen die möglichen Folgen gleichgültig sind?
Ja, lassen Sie mich das ein wenig überspitzt formulieren. Also diese Leute, die da agieren, haben eine Zeitpräferenz wie ein Kindergartenkind. Ja, sie wollen alles und so fort. Das heißt, ihr Fokus ist vollends auf die Gegenwart ausgerichtet und auf die Legislaturperiode und die damit verbundene Wiederwahl. Ja, also die Wiederwahl, das Gegenteil wäre der Machtverlust und das wollen sie natürlich nicht. Deswegen versuchen sie auch so viel wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich herauszupressen. Ja, und so kommt es eben dann dazu, dass man aus der ungewissen Zukunft massiv sich Geld leiht und Lasten den Menschen aufbürdet, die jetzt leben und die zukünftig erst auf die Welt kommen. Also das ist wirklich fatal und ich hoffe, dass die Menschen das erkennen und diese Bewirtschaftung nicht mehr ertragen. Und ja, man sieht es eben auch, dass sie zunehmend sich zur Wehr setzen, auswandern, vielleicht auch irgendwann wieder mehr auf die Straße gehen. Also um Ihre Frage zu beantworten, ja, das ist denen wahrscheinlich egal. Diese Leute leben im Hier und Jetzt und die wollen die Menschen zum jetzigen Zeitpunkt maximal zur Ader lassen, maximal bewirtschaften. Und ja, das gilt eben dem oder ist der Zielsetzung geschuldet, damit sie, diese Leute und die Sonderinteressen, sich maximal bereichern können. Das ist die Wahrheit leider und das sollte man aussprechen.
Während der Staat kaum eine Gelegenheit auszulassen scheint, den Bürger stärker zu belasten, berichtet die Bild-Zeitung über zahlreiche Fälle von Arbeitsverweigerung im Homeoffice von Bundesbehörden. Demnach seien viele Beamte selbst telefonisch kaum noch zu erreichen, teilweise nicht einmal für Vorgesetzte. Konsequenzen gäbe es kaum, weil dieses Verhalten ja weit verbreitet sei. Braucht es hier, wie Javier Milei in Argentinien, einen radikalen Umbau des Staatsapparates?
Wissen Sie, wenn keine Konsequenzen drohen und das in Unternehmen läuft das natürlich völlig anders, da verliert man dann irgendwann den Job. Und so wird der Arbeitsverweigerung natürlich Vorschub geleistet. Und wenn man sich wirklich in einem Marktprozess befinden würde, dann würden die Menschen Nein sagen. Dann würden sie sagen, hier ist jetzt Schluss damit. Ja, die Kosten würden dann nicht ausufern. Und dieses Regulativ fehlt vollständig und deswegen ufert es aus. Also Menschen sind Anreizwesen und sie folgen natürlich auch den Anreizen, die der Staatsapparat bietet. Und Sie haben das schön ausgeführt. Es hat keine Konsequenzen und dann ist der Anreiz eben massiv, das immer mehr auszudehnen. Und wir haben eine Staatsquote aktuell von über 50%. Das heißt, es dominiert dieser staatliche Anteil und die unter Gewaltandrohung erzwungene Kooperation. Das ist das große Problem. Und das sind Win-Lose-Konstellationen. Das sind feindliche Handlungen gegen friedliche Menschen. Und ich denke, da braucht es eine Rückbesinnung auf das, was Menschen tatsächlich ausmacht, wie sie handeln. Und Menschen handeln nur, wenn sie eine Verbesserung ihrer Situation erwarten. Also auf Basis von freiwilliger Kooperation, auf Basis von Win-Win-Konstellationen. Sie streben nach einer Verbesserung. Also nach mehr marktwirtschaftlichen Strukturen. Und ja, da reicht also wahrscheinlich nicht mal mehr die Kettensäge, sondern die nimmt dann nur das Oberflächliche weg. Und in der Tiefe sind dann im Boden immer noch irgendwelche Unkräuter. Also wir benötigen wohl eher einen Kettenbagger an der Stelle. Das ist das Bild, was wahrscheinlich mehr Sinn ergibt. Aber auch hier ganz klar die Rückbesinnung auf das, was Deutschland groß gemacht hat, auf die Erhardtschen Strukturen, Marktwirtschaft, Freiheit, freie Preise und niedrige oder gar keine Staatsquote, ein Wettbewerb der Systeme. Und dann kommt auch wieder alles gut. Und das wird auch eines Tages passieren. Die Frage ist nur, wie viele Menschen leben und welcher Schaden wird in der Zwischenzeit angehäuft?
Herr Mudlack, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute, Tschüss nach Deutschland.
Ich danke Ihnen, auf bald.